RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 10. August 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti, Indah, Said und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo hat das internationale Symposium der asiatischen Verfassungsgerichte in Solo Zentraljava eröffnet. Indonesische und russische Außenminister trafen sich in Jakarta, bilaterale Zusammenarbeit zu erörtern. Der Minister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, die Zugehörigkeit des Staates sollte gefordert werden. Ministerin Susi Pujiastuti, Natuna ist der wichtige Punkt der indonesischen Souveränität. Indonesien wird Reis in 3 Länder im Pazifischen Ozean exportieren. Der Tourismusminister Arif Yahya eröffnete das 12. Sanur Village Festival auf Bali. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete gestern, den 9. August, in Solo Zentraljava das internationale Symposium des Verbandes des Asiatischen Verfassungsgerichtes und der Sorgeninstitutionen AACC. Dabei ermahnte Präsident Joko Widodo die Rolle des Verfassungsgerichtes als Folge der Entwicklung in einer Ära der entstehenden Herausforderungen. Diese bestünden im Radikalismus, Terrorismus, in der Globalisierung, im Drogenhandel, Menschenschmuggel, Waffenschmuggel und in der Cyberkriminalität. Präsident Joko Widodo fufot, dass auch moderne Meinungen der jungen Generation durch die Herausforderungen der Zeit in der Schaffung der Verfassung mit einbezogen werden mussten. Daher sagte der Präsident, das Verfassungsgericht solle das Licht des Verständnisses eines Staates darstellen.
Di tengah terpaan gelombang tantangan terbaru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi di setiap negara berdemokrasi menjadi semakin penting.
Durch die neuesten Herausforderungen sind die Rolle und die Position des Verfassungsgerichtes in jedem Land wichtiger geworden, denn das Verfassungsgericht ist zunehmend der Anker des Staates und das Licht, das dessen Verständnis beleuchtet. Die Arbeit der Staats- und Verfassungsschützer dient dazu, den Geist und den Wunsch der Gründer des Staates zu respektieren. Das Verfassungsgericht interpretiert die Verfassung bei der Beantwortung der neuen Herausforderungen. Daher begrüße ich die Durchführung dieses internationalen Symposiums zum Thema Verfassungsgericht, Ideologie und Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir alle einander aus der Erfahrung anderer Länder lernen könnten. Das Ergebnis dieses Symposiums soll die Qualität des Verfassungsgerichtes der Länder und die Praxis der Demokratie stärken.
praktek demokrasi kita bersama.
Dieses internationale Symposium fand am 9. und 10. August dieses Jahres in Surakarta, Zentraljava statt. Daran nahmen die Delegierten aus 14 Ländern wie unter anderem Afghanistan, Südkorea, Malaysia, Thailand, Myanmar, der Türkei, Usbekistan, Russland, Kirgisistan, Kasachstan und Indonesien teil. Dabei erörterten die Delegierten unter anderem die Wahl des Leiters des Verbandes der asiatischen Verfassungsgerichte im Zeitraum 2017 bis 2019 und Malaysia gewählt, um Indonesien zu ersetzen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat gestern den 9. August in Jakarta ihren russischen Amtskollegen Sergei Viktorovich Lavrov getroffen, um die bilaterale Zusammenarbeit beider Länder zu erörtern. Nach diesem Treffen sagte Retno Marsudi bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass der indonesische Besuch von Lavrov eine wichtige Bedeutung habe, da dieser Besuch der erste offizielle bilaterale Besuch des russischen Außenministers in Indonesien sei. Dabei unterzeichneten die beiden Minister das Dokument über den Plan der Beratung zwischen den Außenministern Indonesiens und Russlands für den Zeitraum 2017 bis 2019. Retno Marsudi fufot, der Fokus der Besprechung der bilateralen Zusammenarbeit beider Länder sei unter anderem die Zusammenarbeit im Bereich der Politik und Sicherheit. In diesem Zusammenhang erörterten die beiden Außenminister die Stärkung der Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung, der Cybersicherheit und der strategischen Industrien. Für die WhatsApp-Zusammenarbeit diskutierten Retno Marsudi und Lavrov über die Stärkung der Zusammenarbeit im Handels- und Investitionsbereich sowie im Tourismusbereich. Sie erörterten ebenso regionale und globale Fragen wie unter anderem die Entwicklung der Lage in der Halbinsel Korea, im Südchinesischen Meer und im Nahen Osten. Die Zugehörigkeit des Staates sollte weiter gefördert werden, bevor man die indonesischen Gesellschaften dazu einlädt, den Staat von verschiedenen globalen Bedrohungen zu verteidigen. Das sagte der indonesische Koordinationsminister für Politik, Rechts und Sicherheit, Wiranto, gestern, den 9. August in Yogyakarta, nach der Ernennung des Vorstands des Studienzentrums für Pancasila und Staatsverteidigung der Islamischen Staatsuniversität Sunan Kalijaga. Dem Minister zufolge soll man durch die Zugehörigkeit des Staates einen Staat von verschiedenen Bedrohungen in Form der Ideologie, Wirtschaft, Politik und Sicherheit verteidigen. Zurzeit seien die Bedrohungen vom Ausland nicht als die Militärinvasion realisiert worden. Jetzt sei die Beherrschung durch den Kampf gegen die Ideologie oder den Radikalismus, Terrorismus und die Lieferung der Drogen transformiert worden, um die Entwicklung der jungen indonesischen Generation abzuschneiden. Wiranto fufot, diese Bedrohungen seien effektiver und gefährlicher im Vergleich zu Militärbedrohungen, da sie die Hände der Indonesier mehr nutzen. Daher solle der Geist der Staatsverteidigung weiter gefördert werden, indem man zuvor die Zugehörigkeit des Staates haben solle und die Staatsideologie Pancasila stärken solle. Das Meer Natuna ist der wichtige Punkt der Souveränität der Indonesischen Republik. Dafür sollte Indonesien die Entwicklung des maritimen Sektors und der Fischerei in diesem Gebiet stärken. Das sagte die indonesische Ministerin für Maritimes und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti gestern in Jakarta. Susi Pujiastuti zufolge bahwa Indonesien in Natuna das integrierte Zentrum für Maritimes und Fischereiangelegenheiten. Dieses Zentrum solle im nächsten Oktober oder November eingeweiht werden. Die Ministerin fufot, nach dem Bau dieses integrierten Zentrums solle man andere Herausforderungen lösen, wie unter anderem, wie man das Interesse der nationalen Fischschiffe aus verschiedenen Gegenden anlocken könne, um in Natuna anzulegen. Dafür solle die Regierung einen Fischkuhlager und einen Fischmarkt zur Verfügung stellen. Indonesian wheat rice in dry inselstaaten im Pazifischen Ozean, nämlich Fidschi, Samoa und Vanuatu, exportieren. Das sagte der Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman gestern den 9. August in Jakarta nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Fidschi, Samoa und Vanuatu. Amran Sulaiman zufolge sei der Reis, der in diese drei Länder exportiert werden würde, die Reisernte von Merauke. Außerdem werde Indonesien auch die Experten im Gartenbau entsenden, um die Landwirtschaft in diesen drei Ländern zu entwickeln. Beim Treffen mit Amran Sulaiman erörterten die Minister aus Fidschi, Samoa und Vanuatu die Stärkung der Zusammenarbeit im Landwirtschaftsbereich mit Indonesien und die Landwirtschaftsfortbildung zur Entwicklung der Kapazität der Bauern und der Landwirtschaft zu ständigen. Bei diesem Treffen waren die Fidschische Ministerin für Landwirtschaft, Landesgemeinde, die maritime Entwicklung und Bewältigung der nationalen Katastrophen INIA, Batikoto, Seru, Ratu, der Minister für Landwirtschaft und Fischerei Samoas, Leu Atea, Pola, Taifau, Fossi, Smith, Lauli und der Minister für Landwirtschaft, Jugend, Fortwirtschaft, Fischerei und Sicherheit des Lebewesen Vanuatus, Seremaia, Matai, Nawalu, anwesend. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya hat gestern, den 9. August, das 12. Sanur Village Festival in Sanur, Bali eröffnet. Dabei sagte der Minister, dass Sanur als Vorbild für das Touristenziel mit der Basis der Gemeinschaft sei. Dadurch könne Sanur die Besucherzahl der Reisenden in Bali, vor allem in der Stadt Denpasar, steigen. Minister Arief Yahya ist davon überzeugt, dass das Sanur Festival die touristische Attraktion werde, die Anziehungskraft habe. Inzwischen sagte der Leiter des Tourismusamtes der Provinz Bali, Anna Agung Gede Yuniarta Putra, er zeige sich optimistisch, dass dieses Sanur Festival die Entwicklung des Tourismus von Bali fördern könne. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.745,44 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.733,94 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.323 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Beschleunigen die Infrastrukturprojekte. Das Nawacita-Programm vom Präsidenten Joko Widodo hat den Infrastrukturbau nicht nur auf der Insel Java, aber auch auf den anderen Inseln und in anderen indonesischen Regionen beschleunigt. Wir nehmen die Provinz Westkalimantan als Beispiel. Die Provinzregierung Westkalimantans hat einige Infrastrukturprojekte wie den Bau von der Brücke Tayan, dem internationalen Flughafen Subadio und den Bau von Grenztoren und Kraftwerken, die sowohl von der Zentralregierung als auch von der Provinzregierung und von der Stadtregierung durchgeführt werden, eingeweiht. Die Regierung fokussiert sich zurzeit noch auf die Beschleunigung der Infrastrukturprojekte in einigen Regionen. Dies soll dazu dienen, die Konkurrenzfähigkeit Indonesiens zu fordern. Präsident Joko Widodo wies seine Minister an, die Infrastrukturprojekte, die vor allem durch die Zusammenarbeitsverträge mit anderen Seiten oder anderen Ländern finanziert werden, zu beschleunigen. Die ausländischen Investitionen können damit demnächst in Indonesien eintreten. Diese Infrastrukturprojekte kann nicht nur von dem Staatshaushalt APBN finanziert werden. Außerdem wies Präsident Joko Widodo den Koordinationsminister für Wirtschaft, den Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten, den Verkehrsminister und den Minister für Energie und Mineralvorkommen an, den Investoren von den Infrastrukturprojekten wie dem Bau des Hafens Bad Timban, dem Bau des Schnelleisenbahn Jakarta-Surabaya, dem Bau der Raffinerien, den Elektrizitätsprojekten, dem Bau der Mautstraßen und der Stadtbahn die Erleichterungen zu geben. Die Regierung ändert jetzt das Finanzierungsschema für den Bau der Stadtbahn LRT und verwickelt die Privatsektoren und die Banken darin, um diese Stadtbahnbauprojekte LRT zu finanzieren. 70% der Fonds zur Finanzierung des LRT-Projekts werden von den Banken getragen. Der Rest wird von der staatseigenen Eisenbahngesellschaft Indonesiens PT KAI finanziert. Durch den Bau der neuen Raffinerien und durch die Revitalisierungsstrategie versucht das Indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, die Produktionsleistung der Öl- und Gasraffinerien in Indonesien zu steigern. Außerdem hat die indonesische Regierung ein Ziel gesetzt, 2 Millionen Barrel Öl pro Tag im Jahre 2023 herzustellen. Der Direktor für Megaprojekte und Petrochemie der staatseigenen Ölgesellschaft Indonesiens Pertamina, Rahmat Hardadi, brachte zum Ausdruck, dass der Mangel an Raffinerien ein Problem für Pertamina sei, um die nationale Energiesicherheit zu stützen. Wir sollten bei dem Gott für den Infrastrukturbau dafür sich bedanken. Wir hoffen, dass die Infrastrukturbau neue Geschäftschancen öffnen und das indonesische Wirtschaftswachstum ankurbeln kann. Durch den Infrastrukturbau können wir auch den Zugang zu den vorhandenen Natur- und Menschenressourcen öffnen. Außerdem kommen wir auch die Hochwirtschaftskosten drücken. Liebe Zuhörer, soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, hören Sie nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 1. August 1937, dem Japanisch-Chinesischen Krieg. Die japanische Armee griff im August 1937 die chinesische Stadt Shanghai und Canton an. Canton ist der wichtige und strategische Hafen in südlichen China. Nach schweren Kämpfen in der Innenstadt, die mit der Zerstörung eines Großteils Shanghais endeten, eroberten die japanischen Truppen am 20. November 1937 die Stadt Shanghai. Die Verluste waren auf beiden Seiten sehr hoch. Willkommen zum 10. August 1973, Restaurierung des Tempels Borobudur. Der Tempel Borobudur liegt in der Stadt Malang, 100 Kilometer von Semarang und 40 Kilometer von Yogyakarta entfernt. Er wurde vermutlich zwischen 750 und 850 während der Herrschaft der Sailendra-Dynastie gebaut. Er gilt als das bedeutendste Bauwerk des Mahayana-Buddhismus auf Java. Im Jahre 1905 wurde ein Plan für die wichtigsten Messungen zur Wiederherstellung und zum Schütze des Borobudurs angenommen. Unter der Leitung des Archäologen Dr. Theodor von Erb begannen die Restaurierungsarbeiten. 1911 war der Borobudur in einem besseren Zustand, zahlreiche Stupas waren wiederhergestellt, die Mauern und Bodenplatten begradigt. Es ist aber auch ausgeschlossen, dass die groß angelegte Freilegung des Monuments ohne gleichzeitige Sicherungsmaßnahmen ihm auf lange Sicht mehr geschadet als genutzt hat. Am 10. August 1973 startete der damalige indonesische Staatspräsident Suharto offiziell die großen Restaurierungsmaßnahmen. Am 23. Februar 1983, genau 10 Jahre später, waren die Arbeiten abgeschlossen und Borobudur der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Borobudur wurde 1991 von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 10. August 1995, dem ersten Flug des ersten in Indonesien produzierten Flugzeuges Gatot Kaca N250. Der erste Prototyp des Flugzeuges Gatot Kaca N250 mit einer Kapazität von 50 Passagieren flog am 10. August 1995. Der Erfolg Indonesiens beim Aufbau eines Flugzeuges wird dann als der nationalen Erweckung der Technologie gefeiert. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Inblickpunkt behandelt heute das Thema: Frauen sind eine der größten Wirtschaftsstärken von Asien, gelesen von Sri Unun.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, die Frauen sind ein motivierender Faktor hinter dem Erwirtschaftsstärke, die von Mitgliedstaaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN besitzt werden. Die größte Stärke hinter dem ASEAN-Erfolg als eine der größten Wirtschaftsstärke auf der Welt sind die Frauen. Sie haben aber auch viele Herausforderungen, um die ASEAN-Region weiter zu fördern. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi beim Treffen ASEAN Women in Business Breakfast Meeting inmitten des ASEAN-Außenminister-Treffens in Manila, den Philippinen, am 6. August 2017. Dabei waren die australische Außenminister Julie Bischoff und der philippinische Außenminister Alan Peter Cayetano als Gastgeber des Treffens. Die Außenministerin Retno Marsudi wohnte gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus Myanmar und Vietnam sowie mit einigen berühmten Unternehmerinnen in Südostasien bei. Dabei richtete Retno Marsudi vor den Anwesenden die Rolle und die Herausforderungen der Frauen im ASEAN-Gebiet als signifikante Beiträge für Wirtschaftswachstum in der ASEAN-Region aus. Sie sagte dazu, die Anzahl der Frauen in der ASEAN-Region betrage die Hälfte von 600 Millionen ASEAN-Einwohner. Darüber hinaus gehören der Frauen 33% von 66% der Klein- und Mittelständischen Unternehmen in 4 ASEAN-Mitgliedstaaten. Retno Marsudi erklärte die große Rolle der Frauen beim Betrieb, vor allem bei der Verwaltung der Klein- und Mittelständischen Unternehmen. Die Klein- und Mittelständischen Unternehmen sind eine der ASEAN-Wirtschaftssäulen. ASEAN ist die 6. Wirtschaftsstärke auf der Welt und die 3. Stärke in ASEAN. Das Bruttoinlandsprodukt von ASEAN beträgt etwa 2,5 Trillionen US-Dollar. Im Jahr 2015 war die Wirtschaftskooperation zwischen den ASEAN-Mitgliedstaaten im stabilsten Zustand und zwar 24% des gesamten Warenhandels. Retno Marsudi zufolge können die ASEAN-Mitgliedsländer den Erfolg mit verschiedenen Herausforderungen erreichen. Die Frauen im ASEAN-Gebiet müssen noch vielen Problemen zuvorkommen. Beispielsweise entsteht noch die Kluft der Einnahme zwischen Frauen und Männern. Viele Frauen sind auch anfällig für Ausbeutung und haben Schwierigkeiten, um ein Kapital und eine Information über Geschäft und Markt zu bekommen.
Um diesen Herausforderungen entgegenzukommen, sollen die ASEAN-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Dazu können die Frauen im ASEAN-Gebiet die beste Lösung finden, sagte Retno Marsudi weiter. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Team Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, Kunst, Kultur des Landes berichten. Heute werden wir Ihnen der Längertanz vorstellen. Bleiben Sie bei der Team Indonesiens. Außer auf der Kurzwelle 9.25 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream auf der Website www.voi.go.id hören. Liebe Zuhörer, Dinan Jombang Tanz Company und die Gelombang Minangkabau Gemeinschaft veranstalteten die Serie wieder des Kaba Festival 2017. Das Kunstverführungsfestival, das den Tanz, das Theater und die traditionelle Musik umfasst, fand vom 2. bis zum 5. August 2017 in Padang, West Sumatra statt. Das zum 4. Mal stattfindende Kaba Festival wurde durchgeführt, um die Künstler zu erleichtern, ihre Werke wie Musik, Tanz oder Drama zu zeigen. Dieses Festival fand im Kulturpark in West Sumatra statt. Deswegen werden die Kunstwerke in dem Kaba Festival gezeigt. Verschiedene Werke der Künstler wurden bei diesem Festival vorgeführt. Eins davon ist der Längertanz. Dieses traditionelle Tanz von Banyumas wurde mit neuer Entwicklung vorgeführt. Liebe Zuhörer, Lengger ist ein traditioneller Tanz aus Zentraljava, der von einem Mann und einer Frau vorgeführt wird. Er ist ein klassischer Tanz, der aus alten Zeiten kommt. Das Wort Lengger kommt aus Le, das heißt der Junge, und dem Wort Ger heißt überfüllt, denn viele Männer kamen früher zu jeder Verführung, aber grundsätzlich fürchtete man eine negative Wirkung dieses Tanzes, da es in diesem erotische Bewegungen gab. Dieser Tanz wurde aber von Sunan Kalijaga, ein heiligen Mann, der den Islam in Java verbreitete, abgeändert. Er macht den Tanz zum Mittel des islamischen Predigt, damit man sich an Gott erinnert. Deshalb haben viele Menschen auch gesagt, dass das Wort Lengger aus Eleng oder Eling, das bedeutet sich zu erinnern, und Ger, was Kind heißt, kommt. Lengger wäre danach eine Abkürzung für Ingatlah Nak und ist der Aufruf für das Kind, sich an die Gottesgröße zu erinnern. Liebe Zuhörer, bei der Verführung des Längertanzes tanzen normalerweise ein Mann und eine Frau. Bei diesem Tanz gibt es mehrere Runden. Während sie tanzen, wird der Tanz von Hüftbewegungen dominiert. Daher wird der Tanz mit dem Rhythmus der traditionellen Musik aus Banyumas schön und dynamisch. Es gibt eine Runde, in der die Tänzerin den Mann zum Tanzen einlädt. Sie zieht ihn aus den Zuschauern mit einem Sampur oder Selendang, einem Schal. Während der Vorführung wird der Tanz von der traditionellen sogenannten Gamelan-Musik Calung begleitet. Das Hauptmusikinstrument der Calung ist auch der Bambusart Wulung und schwärzlich lila. Die anderen traditionellen Musikinstrumente sind Kenong, Gambang, Gong, Kedang. Dabei singt die sogenannte Sängerin Zinden. Liebe Zuhörer, das Kostüm der Tänzerin besteht normalerweise aus Kemben oder dem Brusttuch, dem sogenannten Tuch kein Jarit, der Krone und dem Schal. Der Tänzer trägt ein Hemd mit längerem Ärmel oder die Weste, die Hose, kein Jarit, das Stirnband und die Maske. Die Maske, die vom Tänzer getragen wird, hängt von der Figur ab. Der Längertanz wird heutzutage bei Hochzeiten oder beim Empfang der Gäste vorgeführt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Längertanz. Wir werden uns morgen mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen Events, Entdeckungen, Flora und Fauna, Tradition, Technologie und Wissenschaft berichten. Heute werden wir Sie über den Nationalen Technologie auf Erstehungstag informieren. Sie können unsere Sendung sowohl auf der Kurzwelle 9520 kHz als auch über der Livestream in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, jedes Jahr am 6. August feiert man den Nationalen Technologie auf Erstehungstag, genannt Harteknas. Harteknas bezeichnet eine Meile der Nationalen Technologie in Indonesien mit dem ersten Flug des Flugzeugs vom Typ N250 Gatot Kaca am 10. August 1995 in Bandung, West Java. Dieses Produkt der Nation ist ein Beweis dafür, dass Indonesien gelungen ist, Wissenschaft und Technologie so weit zu entwickeln, dass Indonesien innovative Produkte herstellen kann. Es hat zum Selbstbewusstsein Indonesien in der Weltgemeinschaft beigetragen. Dieses historische Ereignis wurde als Geschenk zum 50. Unabhängigkeitstages Indonesien angesehen und im Laufe der Zeit wird das Datum wegen der politischen Reaktion sowie der großen Unterstützung von der Gesellschaft als wichtige Meile der Entwicklung der Wissenschaft und Technologie der indonesischen Nation gefeiert. Der indonesische Präsident hat nach dem Präsidialerlass Nummer 71 von 1995 das Datum von 10. August als Nationalen Technologie auf Erstehungstag Harteknas festgelegt. Liebe Zuhörer, die Stadt Makassar in der Provinz Sulawesi ist dazu außer Welt geworden, Gastgeber der Feier des 22. Nationalen Technologie auf Erster Jungtages am 10. August 2017 zu werden, da sie zu einem der Gebiete in Indonesien mit großem Potenzial im Sektor der Landwirtschaft, der Fischerei, der Plantage, des Bergbaus und des Tourismus gehört. Die Feier des Nationalen Technologie auf Erster Jungtages findet im Ort Center Point of Indonesien, CPI, statt und hat zum Thema die maritime Entwicklung auf Innovationsbasis. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der nationale Technologievater Beyot Habibie wohnen dieser Veranstaltung bei. Liebe Zuhörer, die Feier des Nationalen Technologie auf Erster Jungtages findet im Center Point of Indonesia, CPI, statt, weil dieser Ort am Meer liegt. Das entspricht der maritimen Thema und es ist möglich, viele Produkte wie unter anderem Schnellboote, Amphibieboote und Amphibienpanzer sowie Fox-Schiffe mit Technologie und Fischerboote mit GPS, das globale Positionbestimmungssystem, auszustellen. Alles Produkte, die Innovation der indonesischen Nation zeigen. Nicht nur neue Maritimprodukte, sondern auch Landwirtschaftsprodukte werden dabei ausgestellt. Beispielsweise geht es dabei um die Saatgut und Düngemittel, die geeignet sind, die Landwirtschaftsprodukte zu verdoppeln. Thailand verwendet diese, sodass das Land niemals Reis importieren muss, da es immer einen Produktionsüberschuss hat. Liebe Zuhörer, das war unser Programm dies und das mit dem Thema Nationale Technologie auf Erster Jungtag. Wir werden uns wieder zum gleichen Programm mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens in aller Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen den indonesischen Sänger Gombloh vorstellen. Im Rahmen der Feier des indonesischen Unabhängigkeitstages möchten wir Ihnen einige Lieder über Nationalismus von Gombloh präsentieren. Gombloh ist ein Sänger, der den Nationalismusgeist und die Nationseinheit hat. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Gombloh mit dem Titel Gebiar Gebiar. Die Lyriken des Liedes zeigen, dass Gombloh die Einheit lebte. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, das Lied Kabjar Kabjar dient dazu, das Einheitsgefühl der Indonesischen Jugendliche zu erwecken. Dieses Lied kann auch den Kampfgeist der jungen Generation erwecken. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied von Komploh mit dem Titel Indonesia Kami, Indonesia Ku, Indonesia Mu. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Indonesia! Kerikil lada laburmu, padi dan kapas adalah bajumu. Indonesia bermakna. Halo Indonesia, ilalang adalah rambutmu. Gunung dan bukit adalah gigimu. Indonesia bergema, Indonesia kau sahabatku, Indonesia kau juga ibuku, Indonesia kau lah cerminku, sayang. Tingkah genit manjaru, sayang.
gemah ripah loh jinawi.
Liebe Hörerfreunde, dear Stimulations, Gobloch kommt aus einfacher Familie und wird eine Hoffnung für seine Familie, um den Erfolg im Ausbildungsbereich zu erreichen. Dadurch studierte in der Technologieinstitut Surabaya in Ostjava. Hat aber seine Kunstbegabung. Deswegen brach seine Studie an der ITS. Dann zog in verschiedenen Städte Durch seine Erfahrungen komponierte die Nationalismuslieder. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, zum Schluss präsentieren wir Ihnen zwei weitere Nationalismuslieder von Gobloch mit dem Titel Pesan buat negeriku, Botschaft für meinem Land und Terima kasih Indonesia, Danke Indonesia. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Di kaki-kaki bukit Aku kan menunggumu Di mata sama lama Aku kan memelukmu Renta
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4 bis 5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.